Adlerblick, Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte. Mein Name ist Andreas Schmaler, ich bin der Geschäftsführer von CIC und ich habe diesen Podcast ja jetzt mittlerweile vor gut anderthalb Jahren ins Leben gerufen. Wir haben heute die 72. Folge und ich möchte mit Ihnen Erfahrungen teilen zum Thema Strategie und Kultur. Ich habe immer wieder Best-Practice-Geschichten, woran wir erkennen, wie Unternehmen ihre Dinge in dem Bereich umgesetzt haben. Wir haben immer wieder professionelle Speaker, die auch zu ihren Themen mit Expertise hier reinkommen und da natürlich auch einen guten fachlichen Content auch liefern. Und wir haben auch immer wieder Menschen, die einfach was zu sagen haben. Und heute haben wir wieder eine ganz besondere Ausgabe. Und zwar, ich begrüße gleich einen Unternehmer in unserem heutigen Podcast, der mittlerweile seit sage und schreibe 20 Jahre mit CIC im Prozess zusammenarbeitet und er wird im Rahmen unserer diesjährigen Jahrestagung, die ja Ende dieser Woche stattfindet, relativ zeitgleich jetzt mit dem Erscheinen auch dieses Podcasts, wird er und sein Unternehmen natürlich geehrt für 20 Jahre Zusammenarbeit. Und ich sage mal ganz ketzerisch, wenn jemand so lange mit uns zusammenarbeitet, dann liegt es nicht daran, weil er es bis dahin nicht verstanden hat, sondern weil er von uns partizipiert, sich mit uns weiterentwickelt. Und da ist mein Gast heute ein absolut super Beispiel dafür und ich werde auch gleich die Geschichte zu ihm erzählen, die er schon relativ früh mal in unserer Zusammenarbeit für sich erkannt hat und was auch die Zusammenarbeit begründet hat. Und deswegen können Sie sehr, sehr gespannt sein heute auf Dirk Strebost, der Inhaber und Mitbegründer des Looms in Stadthagen und freuen Sie sich auf eine spannende Folge heute anlässlich eines 20-jährigen Jubiläums.
Adlerblick, der Podcast mit Andreas Schmaler, Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte.
So, lieber Dirk, herzlich willkommen. Ich habe dich gerade eben schon angekündigt und habe auf eine spannende Folge schon mal heute hingewiesen. Guck mal, ob wir das auch hinkriegen, aber da gehe ich ganz fest davon aus. Und schön, dass du dir heute Zeit nimmst für unsere gemeinsame Aufnahme hier. Und 20 Jahre Zusammenarbeit verbindet natürlich auch. Und ich habe euch ja nun auch viele, viele Jahre selbst auch begleitet, gerade auch in den ersten Jahren auch. Und ich kann auf viele Geschichten zurückblicken, die wir beide zusammen erlebt haben. Ich denke daran, wie wir, nicht, dass hier verkehrte Eindrücke entstehen, aber wie wir zusammen in einem Bett in Dänemark geschlafen haben, anlässlich von Strategietagen und so weiter. Also haben schon viele tolle Geschichten erlebt. Und bevor wir in die Inhalte jetzt reingehen und ich dir auch ein paar Fragen stelle, ich bin natürlich bestens vorbereitet, davon kannst du ausgehen, würde ich dich erstmal gerne zu Wort kommen lassen. Dirk, erzähl erstmal, wer du bist, was du machst und in welcher Branche du so richtig tätig bist und so, dass sich unsere Hörenden ja erstmal ein Bild von dir machen können.
Ja, lieber Andreas, schönen Dank. Schönen Dank für die Einladung und dass ich dabei sein darf. Mein Name ist Dirk Strebost, wie du gerade schon gesagt hast. Ich bin Inhaber des Loom Sports & Wellness in Stadthagen und seit 21 Jahren übrigens mit euch verbandelt. Wir hatten hier früher mal eine multifunktionale Tennisanlage mit Squash, Bowling und allem Pipapo. Und das war mein Vater allerdings. Und ich bin dann als Quereinsteiger, als Diplomkaufmann quasi in die Anlage oder in diese Fußstapfen getreten. Habe mit meinem Vater das hier damals gemeinsam geplant, das Looms. Und seitdem hänge ich da dran.
Ja, das ich denke natürlich auch noch an unsere ersten Begegnungen seinerzeit zurück. Aber vielleicht erzähl du doch erstmal Looms, Sport und Wellness. Ich meine, da gibt's ja nun jetzt ganz unterschiedliche Konzepte, Anlagengrößen und so weiter. Von daher, vielleicht beschreibst du erstmal so ein bisschen, wie es damals losgegangen ist, was die Ausgangssituation war, was euch bewogen hat, überhaupt da reinzugehen. Ich meine, du bist ja nicht gerade derjenige, der aus der Fitnessbranche gekommen ist und von daher unbedingt eine Fitnessanlage haben wollte, sondern da gab es ja andere Überlegungen und auch Begründungen, überhaupt in dieses Thema einzusteigen. Deswegen hol uns da erstmal ab. Erzähl mal so ein bisschen deine Gründungsgeschichte damals und wo du überhaupt herkommst und was dich da reingebracht hat in dieses Thema.
Okay, also wie gesagt, ich bin am Studium, bin ich erstmal in den elterlichen Betrieb eingetreten. Das war eine Lederfabrik auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Wir haben Leder produziert für Schuhe und für Taschen. Und ich war dann die ersten Jahre in Polen unterwegs und habe dort eben, Produktion mit aufgebaut, um einfach die Produkte dann hier im deutschen Markt vermarkten zu können. Aber der deutsche Markt ist weggebrochen. Das heißt, die Schuhindustrie ist dann peu à peu ins Ausland abgewandert. Die Teschnerei ganz genauso. Und es gab letztlich überhaupt keine Abnehmer mehr hier im deutschen Markt, sodass wir im Grunde genommen dann 1995 auch unseren Lederbetrieb einstellen mussten. Dann habe ich drüben erst die Immobilien mit meinem Vater gemeinsam umgewidmet zu einem Bürokomplex, also diese Lederfabrik. War schon eine Herausforderung, weil Leder, der ganze Produktionsprozess, das ist sehr geruchsintensiv, muss man sich vorstellen. Das ist also wirklich Industrie. Wir waren hier in der Stadt angesiedelt oder am Stadtrand seinerzeit, wurden aber immer weiter eingekesselt dann von der Wohnbebauung und haben diesen Betrieb dann umgenutzt zu einer Gewerbeimmobilie und zu einem Bürokomplex. Das ist uns auch ganz gut gelungen und ich habe dann diesen Bürokomplex von meinem Vater gekauft und habe ihn dann seit 1998 weiterentwickelt. Mein Vater hatte in den guten Jahren mal auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine Tennishalle gebaut. So, und das war in den 70er Jahren, 75 ging das los mit einem Platz und einem, wie man das so kennt, so einer Tennisklause, wo man sich dann umziehen konnte, konnte noch ein Bierchen trinken. Und dabei dann durch eine Scheibe dann eben den Spielern zugucken. Und dann wurden im Laufe der Jahre eben noch insgesamt 4 Plätze angebaut. Also es war eine 5-Feld-Tennisanlage. Dann wurde eine Bowlingbahn in den Keller gesetzt. Darunter dann auch noch, oder nicht darunter, sondern daneben dann noch eine Squash-Anlage und ein kleines Fitnessstudio. Also hier in diesem Komplex wurde das erste Fitnessstudio in Stadthagen gegründet. Damals war das... Ist das Body, wie hieß denn das nochmal? Weiß ich auch nicht mehr. Auf jeden Fall war das ein reines Kraftstudio. Pumpen. Naja, und diese ganzen Schlagsportarten, die sind im Laufe der Jahre eben dann notleidend geworden. Das heißt, der örtliche Tennisplatz hat zu, Tennisverein hat dann zu Zeiten von Steffi und Bobbele eine eigene Halle gebaut. Da war ja dann Boomzeit. Jedes Dorf hat im Grunde genommen eine eigene Halle gebaut und als dieser Boom dann sich dem Ende zuneigte, standen da ein Haufen Kapazitäten und keiner hat sie mehr genutzt. Alle sind zum Golf abgewandert und wir standen dann irgendwann vor der Herausforderung zu sagen, was machen wir denn jetzt eigentlich mit dem Bau? Weil gerechnet hat sich das eigentlich, naja, mehr oder weniger nie. Und haben dann beschlossen, nachdem erstmal so Einzelhandel, wir kamen ja letztlich von der Umnutzung her aus dem Einzelhandel auf der anderen Straßenseite und wollten das hier dann auch machen, hat die Stadt uns aber einen Riegel vorgeschoben, hat gesagt, nee, ist eine Sportanlage und als solche genehmigt. Ja, und dann haben wir mittellange überlegt und sind irgendwann dann eben auf das Thema Fitness gekommen, als langfristigen Trend. Das war im Jahr 2000 ungefähr. Da war das aber noch gar nicht so ein großer Trend, sondern man konnte es nur erahnen, also mit dem Bauchgefühl quasi so Mist abchecken, dass das vielleicht das längerfristige wird oder längerfristig zumindest als die vorgenannten Schlagsportarten und haben es dann umgesetzt.
Und daraus ist ja dann eine, muss man sagen, wunderschöne, große Fitnessanlage geworden. Ja, also ich habe immer gesagt, eine der schönsten Anlagen in Deutschland auch, ja, von der Anmutung, von der Erscheinung, von dem, wie ihr es gemacht habt, mit den großen Glasflächen und so weiter. Vielleicht erzähl noch mal so ein bisschen, wie diese Anlage sich heute darstellt. Ich meine, man kann ja auch im Internet schön sich Bilder auch anschauen. Also, was ist das heutige Lumens? Was beinhaltet? Ihr seid ja gerade wieder am Bauen, wie ich gehört habe, und am Umbauen. Aber was ist dann so passiert? Also, was ist aus diesem Lumens sozusagen, was ist das Lumens dann nachher geworden?
Okay, also wir standen natürlich vor der Herausforderung zu entscheiden, nehmen wir den vorhandenen Baukörper, diese Tennishalle, wie das viele eben auch gemacht haben und integrieren dort eben einen Fitnessbereich, womöglich noch mit einer eingezogenen Decke, wo man dann zweigeschossig arbeitet und das wollte ich aber nicht. Ich wollte tatsächlich einen Trend setzen und wollte gestalterisch dann hier auch tätig sein und wir haben dann letztlich beschlossen, diese Tennishallen abzubauen. 2 Hallen bestanden aus Stahl, die haben wir tatsächlich demontiert, die wurden irgendwo in Norddeutschland wieder aufgebaut, da als Kuhstall. Die hatten zu Cabrio-Dächer, die man im Sommer aufmachen konnte. Und die Kühe sind wahrscheinlich jetzt sehr glücklich in dieser Halle. Wir haben also quasi auf der Bodenplatte neu gegründet. Und das macht bei 5 Tennisplätzen, das sind 5x800 Meter, das sind also 4000 Quadratmeter Grundfläche. Davon haben wir die Hälfte haben wir für Parkplätze dann genommen und die andere Hälfte haben wir tatsächlich dann neu bebaut. Und jeder hat damals gesagt, bei 20.000 Einwohnern, die Anlage ist viel zu groß. Ich hatte damals auch einen Berater, hatte mir wunderschön, ich bin ja so ein Zahlenmensch, hatte mir schön hier meine ganzen Umsatz- und Mitgliederwachstumskurven da ausgerechnet. Und dann kam dieser Berater und sagte, Herr Strebus, Sie haben einen kleinen Fehler gemacht. Sie verlieren auch im Laufe der Zeit Mitglieder. Ich hatte nämlich eigentlich nur damit gerechnet, dass man Mitglieder gewinnt, aber das war tot von mir aus, aber ansonsten eigentlich niemand wieder mit dem Sport aufhört.
Wir wollen aber festhalten, Dirk, das war vor unserer Beratung, gell? Das war kein Missverständnis entsteht.
Nein, das habe ich mir selber ausgedacht. Also das war, man muss das ja erstmal schön rechnen, damit man die Entscheidung dann auch trifft. Naja, da wurde ich so ein bisschen geerdet. Und der Berater hatte mir damals gesagt, die Anlage ist viel zu groß, ihr überlebt hier keine 5 Jahre. Naja, gut. Ging aber nicht anders, weil die Bodenplatte war ja nun mal so und ich konnte ihr mir auch, dann konnte ja nicht die Hälfte da bebauen, die andere Hälfte dann vollregnen lassen, wie gesagt, weil unterkellert. Und wir haben es dann einfach durchgezogen. Und im März 2002 sind wir dann über eine Mitarbeiterin von mir, die wir zu dem Zeitpunkt eingestellt hatten, die damals also in der Squash-Anlage erst gearbeitet hat und die Planung mit begleitet hat, sind wir dann quasi zusammengekommen.
Das stimmt, weil die liebe Susanne, die muss an der Stelle unbedingt erwähnt werden, natürlich an anderer Stelle schon mit uns zusammengearbeitet hatte und da, glaube ich, die positiven Dinge auch mitgenommen hat als Erfahrung. Und ich glaube, das hat sie dir dann erzählt. Ja, und so ist es dann zu unserem ersten Treffen gekommen. Ja. Und ja, dann vielleicht nochmal so, bevor wir über die Inhalte jetzt auch reden und was so da passiert ist, dann auch, ich sag's von meiner Seite aus nochmal natürlich, ihr habt ja schon auch damals zu der Zeit paar Dinge als Besonderheit auch gehabt mit eurem riesen Gastronomie- und Bistro-Bereich. Ja, das war ja auch für die Zeit schon für eine Fitness- und Freizeitanlage wirklich schon eine besondere strategische Erfolgsposition auch. Und es gab jahrelang, wo ich immer den besten Cappuccino, das muss ich nochmal auch an der Stelle ja sagen auch. Und da war der ja schon für eure Region und für die Branche schon in der echten Vorreiterposition.
Ja, also wir sind vorher natürlich nach Hamburg gefahren und andere Städte haben uns Anlagen angeguckt und da auch ein paar Anregungen uns geholt, um nicht zu sagen Ideen geklaut. Und die Idee war letztlich, dass wir tatsächlich hier ein Event-Location machen, dass die Leute also zum Fitness kommen, aber auch vielleicht mal jemand kommt, der einen Cocktail trinken möchte oder ein Bierchen. Wir hatten am Anfang gezapftes Bier, muss man nicht mal reinziehen. Mhm. Und die Leute haben bei uns am Tresen geraucht. Das geht's gar nicht. Mhm. Und das war tatsächlich auch so, dass diese Theke sehr gut angenommen wurde, dieser ganze Bereich. Und dieser Eventcharakter eigentlich sich bis heute erhalten hat. Mhm. Natürlich mit entsprechenden Veränderungen. Die Raucher waren erst sauer, als wir das dann eingedampft haben. Und später haben wir dann die Bierzapfanlage auch weggemacht. Aber also bis heute ist es so, dass wir im Gastrobereich Kaffeerunden haben, dass die Leute sich wohlfühlen und dass die Idee eigentlich hier so ein Verweiltempel ist es jetzt nicht, aber so ein Verweilbereich zu machen, wo man sich gerne mal aufhält oder vielleicht mal auch nur einen Kaffee trinkt, das natürlich auch aufgegangen ist.
Ja, Dirk, 2002. Du hast schon gesagt und jetzt, du bist vom Studium her natürlich da wirtschaftlich sehr gut vorgebildet und bist auch der Meister aller Excel-Tabellen. Ja, da habe ich dich immer schon damals zu der Zeit, da immer bewundert, ja, wie schnell du die Zahlen da hin und her schiebst und da noch eine Formel hinterlegt hast. Da warst du auch ganz weit vorne schon. Und ich habe auch immer zu der Zeit schon vielen anderen Unternehmern und Klienten erzählt, was wirklich wie klasse immer die Vorbereitung ist, auch wie du unsere Tage vorbereitet hast. Also kaufmännisch und zahlenmäßig warst du von jeher, das war immer deine Passion und da warst du immer top aufgestellt. Ja. Und was hat dich damals bewogen, in die Zusammenarbeit mit uns einzusteigen? Warum warst du zu der Zeit offen für so einen Ansatz und was wolltest du mit uns erreichen?
Na gut, also ich hatte A vom Thema Fitness keine Ahnung. Und B, von dem ganzen Führungsthema kein Plan. Ich habe das im Studium, na gut, da lernt man natürlich Führungsstrukturen oder Führungsarten kennen. Hierarchische Führung, patriarchalische Führung und was weiß ich, was für Führungskonzepte es also gab. Aber das ist alles Theorie gewesen. Und mir ging es darum, dass ich von dieser ursprünglichen Bürotätigkeit, wo ich eben die Verwaltung der Immobilie gemacht habe mit einer Sekretärin und meinem Vater, letztlich jetzt in einen Bereich kam, wo ich mit 20, 30 Leuten arbeiten durfte Das war auch letztlich die Entscheidung, die mich bewogen hat, überhaupt ein Fitnessstudio zu machen, unter anderem, dass ich eben auch mit Menschen arbeiten wollte. Aber mir fehlten die Führungsinstrumente. Und natürlich das Marketing war mir auch nicht bewusst. Wie gesagt, ich war ein Neuling, ich war ein totaler Frischling in der Branche und da braucht man einfach auch Unterstützung. Und Susanne hat euch empfohlen.
Ja, wenn du nochmal so rekapitulierst, ja, wie der Prozess damals losging, ja, was fällt dir da noch ein? Also mal angefangen so von der ersten Vision, die wir zusammen entwickelt haben und so, was waren so deine, wenn du jetzt mal so 20 Jahre zurückdenkst, was waren denn so deine Highlights, ja, von 20 Jahren CIC, so in den ersten Jahren?
Oh, da bin ich immer ganz schlecht im Rosspoolen von irgendwelchen Highlights. Das wäre mir bei Jahresplanung auch mal so schon so schwer, den Rückblick. Also wir hatten am Anfang, Martin Tobias war unser erster Coach, glaube ich. Da haben wir in der Halle gestanden und haben irgendwelche Teamspielchen gemacht mit Vertrauen oder irgendwas, wo wir dann uns wechselseitig, was weiß ich, mit verbundenen Augen muss man sich rückwärts fallen lassen und der Nächste muss einen dann auffangen.
Martin Tobias, cool, da muss ich auch mal gucken, was aus dem geworden ist.
Ja, sehr gut. Und mein Gott, was waren denn so die ersten Anfänge? Also überhaupt erstmal ein strategisches Konzept zu erarbeiten, das war Neuland. Ja. Ich glaube, das war in der Branche auch noch ziemliches Neuland.
Das ist heute immer noch.
Zielplanbuch, mein Banker, als der mein erstes Jahreszielplanbuch gesehen hat, ich meine, es hat am Ende dann vielleicht nicht gestimmt, aber da waren ja ein paar Ziele und keine Rechenschaftsberichte. Da ist der hinten übergefallen, hat gesagt, das hat er noch nie gesehen. Und wie gesagt, das ist mein Banker, der mit Autohäusern und anderen Branchen dann da zusammengearbeitet hat. Und da wart ihr ziemlich... oder seid ihr ziemlich führend gewesen in dem Bereich. Und das hat uns letztlich auch natürlich geholfen, sich erstmal überhaupt Ziele zu setzen und hinterher auch zu gucken, okay, wo steht man, mal eine Zwischenbilanz zu ziehen und nachzujustieren. Gut, das gelingt dann natürlich jetzt nicht, wenn man in der einen Woche mal weniger Walk-ins hat als geplant, dass man dann losrennt und die Leute dann da in die Tür reinzieht. Das weiß, glaube ich, jeder aus der Branche, dass das nicht so funktioniert. Aber am langen Ende muss es eben passen, dass so in einer Quartalsbetrachtung irgendwo dann die Ziele, die man sich setzt, dass man die eben auch erreicht und dann eben nachschärft, wenn es nicht passiert. Und das sind alles Instrumente, die mir in der Theorie so im Detail natürlich nicht bekannt waren, die auch in keinem Studium gelehrt werden, nebenbei gesagt. Das ist die ganze Kostenrechnung und Controlling und so ein Kram, was auch sinnvoll ist. Dieses strategische Management, das in der Umsetzung, das hat uns schon sehr geholfen. Also Jahreszielplanbücher, die waren ja 250 Seiten dick.
Ja, schön, dass du so rekapitulierst. Ja, finde ich natürlich super. Und ich meine, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, auch heute im Mittelstand, wir erleben natürlich immer wieder auch Gespräche mit Unternehmern, auch aus allen Branchen, nicht nur in der Fitnessbranche, wo wir heute immer noch ja genau an dem Punkt sind, wie wir bei euch vor 20 Jahren auch gestartet sind. Also die sowas ja immer noch nicht kennen und immer noch keine strategischen Managementsysteme integriert haben. Also wir erleben die gleichen Situationen immer wieder. Und ist ganz cool, Dirk, dass du weißt das nicht, ja. Ich nehme dich wirklich, das können viele jetzt hier bestätigen, die jetzt schmunzeln werden, ja, wenn jetzt Klick macht, ja. Du bist bei ganz vielen unserer neuen Prozesse, die wir auch in den letzten Jahren akquiriert haben, ja, immer als Beispiel dabei. Ich erzähle immer eine Geschichte von dir und nenne dich auch namentlich. Also deswegen wäre es auch cool am Freitag natürlich, wenn ich da alle sehen würde, wer du bist, ja. Weil ich immer sage, und denk, du bist ja ganz disziplinierter Mensch, gell, und arbeitest ja immer mit größter Vehemenz in deinen Strukturen. Also ich sage nur dein Büro. Ich erzähle mal folgende Geschichte. Der Dirk Strebus, der arbeitet jetzt mittlerweile schon 20 Jahre mit uns zusammen, ja. Und nicht, weil er unseren Prozess bis heute nicht verstanden hat, sondern das hat er sehr schnell ja verstanden. Aber er hat immer gesagt, ja, wenn wir aus dem Prozess rausgehen, ja, dann finden die Termine nicht mehr konsequent statt. Und dann ist ein Quartalsmeeting angesetzt, ja, und ein paar Tage von dem Quartalsmeeting haben alle so viel Stress und bereiten sich nicht darauf vor oder machen es nur auf den letzten Drücker und so. Aber wenn klar ist, Schmaler kommt oder CEC kommt, dann ist der Tag gesetzt, ja, und dann gibt es das Quartalsmeeting und dann findet es auch statt und dann sind alle vorbereitet, ja, und ohne diese externe Unterstützung würde der Prozess abbrechen oder ganz schnell verwässern, ja, und das hast du mal zu mir gesagt vor ein paar Jahren Und das stimmt auch bei dir hundertprozentig und bei vielen anderen ist es auch genauso und da fühlen sich alle wiedererkannt. Alle sagen, ja, stimmt, genau so ist es. Und wir reden über professionelle Unternehmen, über Wirtschaftsprüfungskanzleien, über Bauunternehmen und so weiter und die haben alle den gleichen Effekt. Ja, die operative Hektik, ja, und die operative Hektik nachher verwässert die konsequente Vorgehensweise, das Review und so weiter. Und deswegen, du bist immer dabei, Dirk.
Dankeschön, Dankeschön. Ja. Kleine Anmerkung dazu, ich sitze gerade nicht in meinem Büro.
Ja, schön. Ja, was auch noch cool war, ich meine, du hast ja auch deinen eigenen Kopf, das muss man ja auch ganz klar sagen, das ist ja auch gut so und hast dann natürlich auch im Laufe der Jahre, ich habe ja von allen so den Stempel, dass ich der Prozessfetischist bin und ihr habt ja schon dann auch euren eigenen Weg auch gefunden, aber in den Grundsegmenten, denke ich mal, seid ihr natürlich ja nach wie vor auch mit Dr. Jonas ja intensiv an den Dingen dran, aber so Leitbildgeschichte, ich denke noch an mit Christiane, das war damals auch, glaube ich, nochmal ein Riesending für euch, ja, da hat es auch nochmal richtig Klick gemacht, als er mit Christiane das Leitbild damals in den Bildern gemalt habt, so dass jetzt so nicht unsere Welt, dann unserer beide, aber ich glaube für die Mitarbeiter war es damals auch nochmal, da wo das mit der Krawatte und so, was er da gemacht hat, ja, das war, glaube ich, hing ja Jahre, ich weiß nicht, ob es noch im Seminarraum bei euch hängt, aber das war ja ein Riesenanker für euch über viele Jahre im Prozess.
Also den Seminarraum gibt es nicht mehr.
Okay, was ist da jetzt drin?
Da ist jetzt unsere Umkleide drin. Wir haben jetzt gerade eben unsere Herrenumkleide verdoppelt vom Volumen her, weil wir im letzten Jahr tatsächlich an unsere Grenzen gestoßen sind und es ein bisschen Ärger gab hier mit den Gästen, zu Recht, die keinen Schrank gekriegt haben und auf der Trainingsfläche sich eben dann ja nicht so ausleben konnten, wie sie das eigentlich erwarten dürfen. Und dann haben wir jetzt dieses Jahr tatsächlich die Entscheidung getroffen, die Herrenumkleide zu erweitern. Die befindet sich im Obergeschoss, neben den Büros und dem Seminarraum eben. Und von daher gab es nicht viel mehr Expansionsmöglichkeiten, als zu sagen, der Seminarraum wird gekappt. Und wir werden uns jetzt vom Büro her tatsächlich komplett neu aufstellen müssen, um einfach diese jetzt sehr beengten Platzverhältnisse dann in irgendeiner Form managen zu können. Aber ja, so ist der Werdegang gewesen. Das stimmt.
Ja. Und ja, weil das Leitbild so über die Jahre, dann gab es ja natürlich die nächste Vision, ja auch für die nächste Dekade, ja, die ja dann auch wieder neu gemacht wurde. Wie weit habt euch, oder hat dich auch natürlich als Unternehmer, ja, sowas geprägt oder dir immer wieder auch die Klarheit gegeben, wo wollen wir hin, die Orientierung gegeben? Also wenn du das mal so rekapitulierst, so über die zwei Dekaden ja jetzt, ja, wie präsent war das für dich? Oder wie stark hast du dich daran orientiert?
Also für mich war der Leitbildprozess erstmal, ich habe mich dem Thema ein bisschen widerstrebend angenähert, weil ich es auch kompliziert fand, es im Team zu vermitteln. Unterm Strich ist es natürlich sinnvoll, dass man sich einen Fixstern setzt, dass man sagt, okay, ich mache mir jetzt ein 10-Jahres-Ziel, versuche das irgendwo runterzubrechen und in Einzelziele zu aufzuteilen, in Jahresziele oder von mir aus auch kleinteiligere Ziele. Und mit welchem Wertesystem arbeiten wir eigentlich? Das war für mich das wichtigste Thema, um einfach auch im Team zu vermitteln, nicht nur, dass wir da sind, sondern warum sind wir da? Was ist eigentlich unser Ansporn? Was ist unser Antrieb? Und ich glaube, da hat uns dieser Leitbildprozess ein Stück weit nach vorne gebracht, wenngleich es in meinen Augen immer schwierig ist, es in die Teams zu vermitteln oder auch teilweise auch in die Führungskräfte zu vermitteln, sich das mal wieder bewusst zu machen. Deswegen sind wir in den letzten Jahren eigentlich dazu übergegangen, dass wir gesagt haben, wir versuchen es eben doch sehr simpel zu halten, zu vereinfachen, kurz, prägnant auf Schlagworte zu begrenzen und dieses sehr komplexe Thema so weit zu vereinfachen, dass das auch wirklich jeder versteht. Und von daher war dieser Leitbildprozess für uns wichtig, auf jeden Fall.
Ja, genau. Ja, und da war der ja auch eurer Zeit voraus, das muss man auch ganz klar sagen. Ja, heute da, wo du hinkommst, ich meine, weißt ja, ich bin ja immer viel auch mit Vorträgen und so unterwegs, ja. Und wenn ich vor 20 Jahren über diese Themen geredet habe, ja, haben mich viele groß angeschaut und haben gesagt, nice to have, ja. Und heute redet jeder darüber. Heute sagt jeder, er braucht die Kultur, er braucht die Werte. Wie kriege ich die Generation Z motiviert zu dem Thema und so weiter. Also da war der auf jeden Fall Vorreiter. Ja, ihr habt in vielen Dingen war der ja sehr innovativ. Vielleicht auch nochmal so eine Besonderheit. Ja, da würde ich auch nochmal interessieren, was daraus geworden ist, jetzt auch vielleicht nochmal so reflektieren. Du hast ja im Haus selber ja mal die eigene große Fitnessanlage logischerweise gehabt. Und dann hat es hier unten im Haus selber nochmal einen Untervermieter drin, der dann quasi in deinem Haus, in deinem Gebäude nochmal ein eigenes Fitnessstudio betrieben hat, ja, was ja dann irgendwann übernommen wurde. Aber auch was ist daraus jetzt geworden? Wie ist es da weitergegangen? Habt ihr das jetzt komplett integriert oder wie habt ihr das gemacht heute?
Nein, also dieses Studio im Untergeschoss, das ist ja dieses Ursprungsstudio, von dem ich vorhin erzählt habe, was also seinerzeit dem Schlagsport da angegliedert war und ein Pumperstudio war, um es jetzt mal irgendwo zu benennen. Und ich wollte ursprünglich dann mit dem Betreiber gemeinsam hier dieses Studio gründen, weil ich dachte, ja gut, das geht ja sonst nicht. Man ist ja auch irgendwo Mensch und wollte natürlich jetzt auch nicht, dass er dort im Keller dann da sein Dasein fristet und wir bauen hier oben eine moderne Anlage. Ich habe also probiert, das mit ihm gemeinsam zu machen. Wollte er aber nicht, weil er gesagt hat, also für Stadthagen ist das alles viel zu teuer und das lohnt sich nicht, macht keinen Sinn, die Leute haben kein Geld, naja, denkt ja jede Stadt von sich. Und lange Rede, kurzer Sinn, wir sind nicht zusammengekommen. Er hat parallel da unten sein Fitnessstudio betrieben im Low-Cost-Bereich. Und wir waren hier oben dann eben etwas höherwertig und natürlich auch etwas teurer unterwegs. Und nach 2-3 Jahren hat er eben aufgegeben. Und wir haben dann, ich bin ja Vermieter gewesen gleichzeitig von dem Studio, dann stand das da. Und ich habe dann die Geräte übernommen und bin dann quasi wie die Jungfrau zum Kinde gekommen und habe gesagt, okay, dann betreiben wir es eben weiter als Low-Cost-Studio. Und parallel dann hier oben unser Looms, bin aber nie klar damit gekommen, dass da diese zwei Herzen in deiner Brust schlagen. Einerseits versuchst du hier eine hohe Qualität zu liefern und natürlich auch das preisliche Niveau dafür zu halten. Und auf der anderen Seite versuchst du eben die Kunden, die du nach draußen schicken musst, weil sie sich das nicht leisten können oder wollen. Auf der anderen Seite ist es ja ein Vorteil, dass du sie dann nicht zur Konkurrenz schicken musst, sondern das kannst du sagen, kannst dann geh einfach Treppe runter, da findest du eine Alternative. Aber wir haben es strategisch nicht auf die Kette gekriegt, muss ich ganz klar sagen. Das war immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt und ich habe dann einen Mieter mit reingenommen, der den Kampfsportbereich, den es unten auch gab, dann betrieben hat und der hat mich vor 2 Jahren gefragt, ob er nicht den Fitnessbereich mit übernehmen kann. Mhm. Und da habe ich gesagt, ja, nutzt das. Das sind gute Synergien zwischen Kampfsport und dem Fitnessbereich. Und deswegen ist Erkan Kaya jetzt mein Mieter und betreibt da unten im eigenen Haus quasi eine zweite Anlage, aber dann eben für eine Zielgruppe, die wir nicht abdecken.
Sehr gut, super. Ja, da muss man einfach größer denken. Ja, das hast ja immer gut hingekriegt auch, ja. Ja, was passiert mit der Badmintonhalle? Vielleicht das auch noch, weil da seid ihr ja auch jetzt wieder am Bauen, habe ich gehört. Was wird daraus werden?
Ja, Badminton war eine Halle, das war die allererste Tennishalle, die mein Vater damals gebaut hatte. Die ist als Gebäudekörper stehen geblieben. Da haben wir dann Badminton integriert. Und ich habe 2019, die Hälfte der Halle zu einer Bowlerhalle umgebaut. Und die andere Hälfte, da habe ich die vorhandenen 4 Plätze um 90 Grad gedreht und sind 3 übrig geblieben. Als Badminton-Anlage habe die auch nochmal saniert, das heißt neuen Boden rein, neue Netze rein, alles schick gemacht. Und dann kam, naja gut, Corona 2020, 2021, also dieses Investment war natürlich dann erstmal, stand da rum und konnte nicht genutzt werden. Und letztes Jahr, ich habe es vorhin erwähnt, sind wir hier aus allen Nähten geplatzt. Das heißt, wir haben die Corona-Phase sehr gut weggesteckt und hatten 12% Mitgliedereinbruch oder Abgang dann in der Zeit, das was, glaube ich, ein sehr, sehr guter Wert ist in der Branche, und sind relativ schnell wieder auf die Beine gekommen. Und 2022, wie gesagt, ist dann hier die Anlage aus allen Nähten geplatzt, die Umkleiden waren voll, die Geräte waren voll, ich habe Ärger gekriegt, Generationenkonflikte, auf der einen Seite die Schüler, auf der anderen Seite die Älteren, die da hier auf der gemeinsamen Fläche trainieren, und habe dann Anfang diesen Jahres beschlossen, dass wir Badminton aufgeben, wo mir natürlich das Herz selbst blutet, weil ich selber ursprünglich mal Squash gespielt habe und dann auch jahrelang Badminton gespielt habe. Und vor allen Dingen habe ich 2019 die Anlage erst renoviert. Mhm. Und jetzt schlagen wir alles kaputt und werden also dort unser Fitnessbereich erweitern. Also einerseits die Boulderhalle nochmal um einen Block erweitern. Das sind ungefähr 50% der Tennishalle, und die anderen 50%, da werden wir CrossFit reinnehmen. Was ein Trend wird. Und haben wir Strengths für die Leute, die etwas intensiver trainieren wollen, weil wir diesen Bereich im Moment gar nicht abdecken.
Hm. Ja, wirklich eine schöne Anlage und wie man schon merkt, immer noch sehr, sehr zeitorientiert nach vorne gerichtet, immer wieder in Umbaumaßnahmen. Wer aufhört anzufangen, ja, fängt an aufzuhören. Der Spruch, glaube ich, den hast du auch absolut inhaliert. Ja, das hat uns ja auch immer verbunden in unserem Mindset. Ja, und ja, du hast gerade schon mal so einen Zwischensatz gesagt und jetzt sind wir ja, wie gesagt, oder du bist ja jetzt auch über 20 Jahre jetzt schon dran, ja, und ich meine, du siehst ja aus wie so ein End-40er oder Mit-40er, aber genau, und jetzt auch wirklich mit deinem Bart, ja, wirklich, es steht dir sehr, sehr gut, lieber Dirk, und ich habe deinen Vater ja in der Zusammenarbeit und auch in vielen unserer Begegnungen, vielen Gesprächen, die wir ja auch geführt haben, immer grandios geschätzt, auch ein toller Mensch und einfach ein toller Typ, ja, muss ich einfach nochmal so sagen. Und haben wir eben schon in unserem Vorgespräch so ein bisschen über unsere Kinder ja gesprochen und reflektiert. Wie geht's denn aus deiner Sicht weiter mit dir, mit dem Looms? Ja, was sind so deine nächsten 10 Jahre? Wie stellst du dir es vor? Wie sieht die Zukunft aus?
Also die Zukunft in unserer Branche, ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Die ist auf Wachstum ausgerichtet. Die Branche insgesamt natürlich wird der Wettbewerb auch intensiver werden. Aber es gibt ja einige Trends, die sich gar nicht aufhalten lassen. Das ist zum einen der gesamte Gesundheitsbereich, den wir weiter ausbauen werden und wo wir einfach auf die Demografie setzen. Zum anderen sind es eben Trends, die langfristige Trends, die wir versuchen mit aufzunehmen. Wir machen nicht jeden Krempel mit, aber alles das, wo wir vom Bauchgefühl her, es ist immer Bauchgefühl, ist ja klar, wenn man es vorher wüsste, wüsste man ja auch, welche Weiche man tatsächlich denn stellen muss. Gelingt einem nun mal nicht immer. Aber vom Bauchgefühl her glaube ich, dass dieser Bereich, den ich gerade genannt habe, also CrossFit und Hammer Strengths jetzt als neuer Trainingsbereich für die, ich nenne sie jetzt mal die etwas Jüngeren, auch ein Wachstumspfad ist. Und ich weiß ja, worauf du hinaus möchtest. Es geht ja auch dann um die persönliche Demografie. Das heißt, mein Vater, du kennst ihn, der ist mittlerweile 87. Der hat bis vor 2 Jahren hier noch in seinem Büro gesessen und arbeitet auch heute von zu Hause aus noch. Und ist für mich einerseits natürlich ein positives Beispiel für einen Unternehmer. Auf der anderen Seite möchte ich aber nicht mit 80 hier noch sitzen. Und von daher natürlich auch irgendwann den Stab übergeben an die nächste Generation. Ich habe 2 Kinder, Tochter und einen Sohn. Und mein Sohn hat Sportmanagement studiert. Ich mache jetzt gerade noch eine Ausbildung zum Physiotherapeuten. Und wir haben uns neulich unterhalten und er hat eben gesagt, dass er durchaus sich das vorstellen kann, hier auch einzutreten, wenn er ein bisschen Berufserfahrung gesammelt hat, also in 4, 5 Jahren. Und das ist so ein Zeithorizont, wo ich dann sage, okay, dann bin ich Anfang 60, dann kann ich auch mal so ein bisschen in den Hintergrund treten und muss den Leuten hier nicht mehr was vom Fitness erzählen, sondern kann dann eben den kaufmännischen Part mit abdecken, bis er mich dann ins Altenteil schickt.
Ja, also es wäre ja wie gemalt. Also von daher natürlich sehr schön, auch wenn die Perspektive auch da ist. Und wenn es nicht so ist, ja, ich sage immer, den Kindern natürlich alle Freiheiten lassen, damit es andere Lösungen geben, die sicherlich auch gut sind. Aber klar wünscht man sich's, ja, das ist keine Frage, wenn das, was aufgebaut wurde, natürlich dann auch erfolgreich vor allen Dingen durch die nächste Generation auch wieder weitergeführt wird. Und ich denke, es gibt doch die ein oder andere 10-jährige Vision zu schreiben fürs Looms, ja, und die Zukunft aktiv auch zu gestalten. Und ja, du hast ja auch dein Privatleben, muss man sagen, ja auch zwischendurch immer auch mit Reisen und so weiter auch gut auch gepflegt, ja, und vielleicht auch da so ein bisschen nochmal was zu deinen Leidenschaften und deinen Hobbys auch, hast mir ja vorhin erzählt, wo du gerade warst, und das, glaube ich, hast du ja auch immer sehr regelmäßig gemacht, also lass uns da vielleicht auch nochmal kurz zumindest teilhaben.
Ja, also ich bin leidenschaftlicher Segler, statt Hagen liegt 20 Kilometer vom Stein oder Meer entfernt. Ich habe da eine kleine Jolle liegen, die ich dieses Jahr tatsächlich im März rausgefahren habe, also an den Liegeplatz, das ist ein FG, wer sich da ein bisschen auskennt. Und jetzt werde ich sie Ende Oktober reinholen und ich bin sage und schreibe 0 Mal gesegelt.
Ach nee.
Ja, ich bin da wirklich nur hin und her gefahren. Aber dafür bin ich eben mit Freunden, die auch dort eben Boote haben, durchaus das eine oder andere Mal zum Segeln gekommen. Und ich war dieses Jahr tatsächlich 2-mal auf dem Wasser im Ausland, einmal in Italien und in Palermo, Sizilien, haben wir eine so wunderschöne Tour gemacht mit 4 Leuten, 2 Pärchen und haben dann da die Ägadischen Inseln abgeklappert. Und jetzt gerade letzte Woche, man sieht es vielleicht an meinem Teint.
Absolut.
war ich im Ionischen Meer unterwegs, also in Griechenland. Wunderschön, kann ich nur empfehlen, wer auf einsame Strände steht und vielleicht auch ein bisschen Respekt hat vor dem großen weiten Meer und einfach so ein bisschen unter Land dann auch segelt, findet da das Paradies. Es gibt dort viele kleine Fischerdörfer, keine Bausünden, ich habe jedenfalls keine gesehen. Man kann hervorragend essen, man kann auch sehr hervorragend trinken. Und wie gesagt, also wer so ein bisschen naturverbunden ist und auch mal einen einsamen Strand gerne hat und nicht so ein Partylöwe ist, der findet da alles, was er braucht.
Ja, sehr schön. Wunderbar. Ja, schöne Emotionen auch dazu. Ja, wenn wir noch so, ich sage jetzt mal so langsam, aber sicher auf die Zielgerade kommen, ist ja immer sehr spannend und da würde ich gerne vielleicht nur so die letzten Gedanken mit dir jetzt nochmal teilen dazu. Wenn unsere Klienten, die mit dem Prozess beginnen oder einsteigen, die fragen ja immer, oh, was machen denn die Unternehmen, die schon so lange mit ihnen arbeiten und warum arbeiten die denn so lange mit ihnen? Was wären denn so deine Tipps? Ja, wenn du jetzt mal auf den Prozess reflektierst, ja, was wären so die Tipps, wo du sagst, das sollten Unternehmen, die jetzt mit CEC starten oder die in der Anfangsphase sind, ja, was sind die Hürden oder was sind so die Dinge, auf die sie achten sollten? Was wären so deine Botschaften nochmal an der Stelle? Erzähl mal den neuen Klienten, auf was er quasi, was die Highlights sind oder was vielleicht die Klippen sind auch.
Okay, also du hast es ja vorhin schon erwähnt. Im Grunde genommen schafft eine Zusammenarbeit schafft Disziplin. Ich kenne es von mir selber. Man ist im Tagesgeschäft gefangen, man ist in operativer Hektik und man kommt eigentlich nie dazu, sich mal zu reflektieren oder auch mal die letzten 3 Monate vernünftig auszuwerten, vielleicht für die Bank da irgendwie eine BWA zu erstellen oder solche Geschichten. Aber es ist tatsächlich so ein Jour-Fix mit euch heißt immer 5 Tage vorher Panik. Und man setzt sich dann wirklich im Team zusammen, geht nochmal alles durch, unterstützt natürlich auch sich wechselseitig. Also ich jetzt zum Beispiel einige Teammitglieder, die mit den Zahlen nicht so klarkommen, bereitet sich wirklich intensiv auf solche Tage vor. Und es kam bis jetzt bei jedem Meeting was raus. Bei dir war es dann eher das strategisch, wie soll ich es jetzt sagen, das Zahlen-Thema. Bei Joost war es die emotionale Ebene, bei Patrick Jonas ist es jetzt wieder ein anderer Schwerpunkt, aber das macht die Zusammenarbeit auch aus, dass man dann auch bei unterschiedlichen Coaches auch immer wieder neue Blickwinkel hat, dass man neue Aspekte kennenlernt, Schwerpunkte anders setzt, durchaus mal das ein oder andere Jahr. Und im Grunde genommen, ja, so wie die Welt sich weiterdreht und immer wieder neue Dinge entstehen, auch neue Rahmenbedingungen entstehen, so kann man also hervorragend auf diese Dinge dann reagieren. Und so ein Prozess, der steht nicht irgendwann und ist fertig, sondern du musst ja ständig, wenn ich mir jetzt überlege, wir haben Corona gehabt, wir haben die Ukraine-Krise gehabt, wir haben eine Energiekrise gehabt, was haben wir nicht alles für einen Krempel? Wir stehen ja ständig vor neuen Herausforderungen, nicht nur politischer Art, sondern auch was die Gesetzgebung anbelangt und solche Geschichten. Und von daher ist man mit so einem Prozess nie fertig. Das ist eine wahnsinnige Dynamik drin. Jetzt kommt dieses ganze Thema Digitalisierung. Ich kann schon mal nicht mehr hören. Aber wir stehen eben auch jetzt wieder vor Umbrüchen, dass wir unseren Server in die Cloud packen wollen, dass wir mit 365 Nodes dann eben auch die ganze Dokumentation gestalten wollen. Diese Kommunikation ins Team, wie früher dann in Meetings stattgefunden hat oder mit Zetteln oder mit was weiß ich, To-Do-Listen und News-Ordner, das versucht man alles abzulösen und auch per Bild dann irgendwo Einarbeitungsprozesse zu gestalten. Es ist wahnsinnig viel zu tun und es bleibt wahnsinnig viel zu tun. Und von daher macht es auch immer Sinn, mal so eine Perspektive von außen zu bekommen, von euch oder auch von Coaches, die eben auch andere Kollegen dann betreuen und Kolleginnen, Entschuldigung, dann betreuen und dann auch immer mal neue Impulse setzen.
Ja, das ist sehr schön. Das war auch spannend. Das fand ich auch ganz gut, dass du es nochmal gesagt hast, ja. Was ja auch absolut gut ist, ja. Ich meine, klar, ich würde bei jedem Prozess gerne selber machen, ja, aber ich bin ja auch zeitlich irgendwo begrenzt, ja. Und für dich war es immer völlig cool, ja, dass du gesagt hast, jetzt arbeite ich mal 2-3 Jahre mit dem Head Coach oder jetzt arbeite ich mal 2 Jahre mit dem. Auch ganz bewusst dich dafür entschieden, dass du kennst dann unsere Leute und sagst, oh, den will ich mir jetzt mal gerne reinholen. Und jetzt, wie du sagst, kommst du mit Patrick Jonas oder Dr. Patrick Jodas sehr gut klar und er spiegelt es ja genauso auch wieder. Und das ist jetzt wieder die nächste Phase. Also auch wenn der Consultant wechselst, du bleibst bei CEC oder bist bei CEC geblieben die ganzen Jahre. Und das finde ich auch cool, dass du sagst, ich kann mir auch innerhalb des Teams und der Organisation von CEC mal unterschiedliche Impulse holen. Und das für unsere Klienten bist du da natürlich eher die Ausnahme. Gell? Also weil schon sonst die meisten ja fest mit ihrem Berater oder mit ihrem Consultant zusammenarbeiten. Und das finde ich auch nochmal sehr gut, dass du das so sagst. Und vielleicht auch das dein Tipp ist mal auch für die anderen Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten, ja, dass man auch innerhalb des Systems ruhig mal den Trainer wechseln kann und aber trotzdem in dem System bleibt. Ja.
Also ich hab mich anfangs als wir haben ja nun wirklich 15 Jahre, glaube ich, zusammengearbeitet.
Ja.
Mindestens. Ich habe mich schon gesträubt, dann jemanden anders zu nehmen, weil man ist so, man kennt sich. Naja, man ist in den Strukturen, man weiß ganz genau, auf welche Punkte du allergisch reagierst. Beim ersten Jahres-Siebener-Prozess hatten wir noch nicht mal unsere Bücher dabei. Und man ist so in seinen Strukturen und macht sich dann natürlich auch ein Stück weit bequem und dann weiß man nicht, was kommt. Von daher ist natürlich Unsicherheit da, aber ich habe es im Nachgang nie bereut. Nicht, weil du jetzt schlechter warst als die anderen, sondern weil, wie gesagt, weil immer neue Impulse da reingebracht werden, weil man neue Sichtweisen sieht und weil die Schwerpunkte anders gesetzt werden. Das ist einfach auch wertvoll fürs Unternehmen und fürs Team und hat uns nach vorne gebracht.
Sehr schön, vielen Dank. Ja, das wäre schon auch wirklich, muss man sagen, fast ein sehr gutes Schlusswort auch. Wobei, ich habe nur einen Gedanken, den ich dich gerne noch fragen möchte an der Stelle, wirklich mal, um dein Feedback zu bekommen. Du warst sehr früh ein Freund davon, die Strategietage außer Haus zu machen, ja. Und wir haben ja viele Strategietagen Reisen auch gemacht, ja, wo wir irgendwo hingefahren sind, uns dann Haus gemietet haben und wirklich gesagt haben, 3 Tage, wir gehen irgendwo in Klausur. Musste gar nicht unbedingt ein Hotel sein, sondern wir haben ja oft irgendwie auch so ein Haus gemietet oder so, wo wir dann als Team zusammen waren. Deswegen zu unseren ominösen Reisen auch, ja. Und was würdest du im Nachhinein sagen? Ist es besser, die Strategietage irgendwo im Haus zu machen oder in der Nähe zu machen? Oder würdest du dafür plädieren, wirklich sagen, hey, pack dein Team ein, dein Führungsteam und fahr irgendwo hin und geh da bist du weg von allen und das gibt nochmal einen ganz anderen Spirit. Ja, wie würdest du das so reflektieren über die Jahre?
Also wir hatten Jahre, da haben wir es genossen, dass wir mal draußen waren, dass wir eben nicht hier im Haus waren, weil du hast eine Pause, eine Pinkelpause oder eine Mittagspause und dann kam immer nur die Hälfte wieder, weil auf dem Weg zum Seminarraum wurde man dann eben aufgehalten, ich sehe dich gerade, kannst du mal eben hier, kannst du mal eben da und dann kann man ja auch die Kunden dann eben nicht vom Kopf stoßen und sagen, hier ist keine Zeit für dich. Von daher war es ganz angenehm, mal rauszukommen, war auch fürs Teambuilding eine gute Sache, oben an der Nordsee oder Ostsee oder wir haben ja mehrere Touren gemacht. Das war ein schönes Team-Event. Es gab aber auch Jahre, da haben wir es eben bevorzugt, einfach hier im Haus das Meeting zu machen. Und es hat auch funktioniert. Ich glaube, es kommt so ein bisschen auch auf die Gegebenheiten an. Kann ich mich in meiner eigenen Anlage zurückziehen, ohne dass ich dann ständig gestört werde? Also räumlich jetzt, dass ich das irgendwie hinkriege oder kann ich das nicht? Also ich glaube, da gibt es keine goldene Regel.
Okay, sondern du sagst situativ entscheiden, was im Moment das Beste
ist. Oder mal dies, mal das ausprobieren. Ja. In Corona-Zeiten haben wir es ja sogar online gemacht. Also auch das hat funktioniert. Nicht ganz so gut wie im 3D. Aber letztlich, ja, bringt auch das immer Abwechslung, wenn man mal was probiert.
Klar, auf jeden Fall. Ja, du bist vorhin über einen Punkt, ist eigentlich sehr selbstverständlich weggegangen, dass du gesagt hast, ja, dann hat man mal kurz Corona und danach waren wir aber auch ganz schnell wieder da. Und sogar drüber und jetzt platzt die Anlage aus allen Nähten und wir sind gezwungen zu erweitern und umzubauen. Ja, zeigt ja eigentlich auch, wie ihr die ganzen Jahre vorher an den Wurzeln gearbeitet habt und wie ihr die Mitarbeiter gebunden habt, wie ihr die Kunden gebunden habt. Um natürlich auch, ich habe ja immer die ganzen Jahre gesagt, alles, was du jetzt einzahlst, zeigt sich in der Krisensituation. Und das, glaube ich, können alle Klienten von uns, vor allen Dingen aus der Fitnessbranche, sagen, dass sie die Zahlen sehr schnell auch nach diesem Break überschritten haben und wieder in alten Wachstumsniveau unterwegs sind. Und ich habe ja sogar eine ketzerische These aufgestellt, dass die meisten unserer Klienten ihre strategischen Ziele und quantitativen Ziele im 10-Jahres-Korridor auch erreichen werden, trotz des Breaks dazwischen. Ja, und da gehört ihr ja auch dazu. Also von daher kann ich nur sagen, weiter so. Gibt da noch richtig Gas, ja, und freue mich natürlich auf unsere nächsten Treffen und alles, was wir da noch zusammen bewegen werden. Und ja, lieber Dirk, ich sage nochmal an der Stelle jetzt wirklich nochmal ganz, ganz offiziell nochmal den ganzen Namen von CEC. Ja, danke für die tolle Zusammenarbeit über die vielen Jahre, über das Vertrauen auch, was du in uns da gesetzt hast und mir zu meiner Seite aus die letzten Jahre, immer wenn ich bei euch war. Ich bin ja nun viel auch in Stadthagen gewesen. Mir hat es immer richtig Spaß gemacht, zu euch zu fahren. Ich habe mich immer auf jedes Treffen gefreut. Also das möchte ich einfach nur an der Stelle auch nochmal sagen.
Ja, ich möchte mich bei der Gelegenheit auch ganz herzlich bedanken für 21 Jahre super Zusammenarbeit. Bist gerne gesehen, was gerne vorbeikommt, Chris und Cappuccino.
Gerne.
Und ja, ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Jetzt mit Patrick Jonas dann eben, Dr. Patrick Jonas. Dann und wir werden sicherlich die nächsten 10 Jahre auch noch zusammenarbeiten.
Das ist schon mal eine schöne Aussage, freue ich mich drüber. Ja, Hardys hat 30 jetzt, also die haben 30-Jähriges. Ja, also ja, von daher ist schon, ja, ist ja echt, also nein, das ist ja auch cool. Also das war auch Linse nicht, es gehen ja jetzt auf die bald in die 20 rein und so. Also wir haben in der Fitnessbranche, ich meine, es waren ja meine Wurzeln oder sind es meine Wurzeln, deswegen sind das natürlich auch die Prozesse, die ja so lange auch laufen. Und ich denke, wir werden nachher dann im Laufe der nächsten Jahre dann auch viele andere Branchenprozesse dahin kriegen, aber die Fitnessprozesse waren ja die ersten seiner Zeit. Und von daher ist das schon so die alte Clique, die da auch da ist und die sich ja auch immer wieder trifft. Und Baram Ektebar Woff ist ja auch wieder voll eingestiegen die letzten Jahre jetzt. Ja, mit dem haben wir auch wieder, da bin ich im Moment gerade wieder auch viel. Und das macht ja, die waren ja auch früher schon mal ganz lang dabei und intensiv dabei und jetzt sind sie es wieder. Und jetzt hat Baram hat sogar mal gesagt, ja, schade, dass ich die Pause hätte ich nie machen dürfen, die Jahre, das hätte gar nicht passieren dürfen. Und der ist jetzt auch wieder voll dabei. Also ist schon cool, so die alten Roots da noch zu sehen und zu haben. Ja, lieber Dirk, die Zeit fliegt, ja, und nochmal danke an der Stelle und viele Grüße ja an dein Looms-Team, an die Susanne natürlich auch. Und ja, ich sag in dem Sinne nochmal an alle ja Podcast-Hörenden, ja, dass natürlich ja immer wieder hier die Gelegenheit besteht, sich die Impulse rauszuziehen, daraus zu saugen, auch die Nuancen zu hören, genau zuzuhören, was macht so ein Unternehmer aus, ja, der so viele Jahre erfolgreich in seinem Unternehmen arbeitet, egal in welcher Branche er tätig ist. Und wenn Sie Unternehmer wie Dirk Strebers kennenlernen wollen oder auch andere, dann natürlich gerne auch zu unseren Veranstaltungen ja auch zu kommen. Die nächste steht an, diese Woche jetzt, ja, und die große Jahrestagung und der ERFA-Kreis für Kultur und aber auch unsere Roundtables, die quer durch Deutschland stattfinden. Schauen Sie einfach mal auf die Homepage oder auf die sonstigen Kanäle auch und natürlich, klar, empfehlen Sie uns, liken Sie uns und hören Sie ja genug zu, weil Sie können sich damit immer ein Stückchen weiterentwickeln. In dem Sinne wünsche ich wieder eine gute Woche und sage bis zum nächsten Mal, Ihr Andreas Schmaler.
Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte. Wir bedanken uns für Ihr Zuhören und würden uns über eine Bewertung freuen. Gerne abonnieren Sie uns auch auf der Plattform Ihrer Wahl, empfehlen Sie uns weiter und besuchen Sie unsere Homepage. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.